Herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Ja, aber das ist nicht alles. Wir haben noch die Rubrik Tommys Promis.
Richtig, da nehme ich ein Mikro und gehe auf rote Teppiche und finde raus, was Österreichs Promis wirklich interessiert.
Na, ist dann. Herzlich willkommen zu Hangweirer und Palfrader. Wir haben heute einen speziellen Gast. Stell du ihn vor, Tom.
Er wird uns schmecken. Sepp Schellhorn ist da. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass ich da sein darf. Also, es ist ja, bei uns daheim ist ja Schnee und Winter und ich darf gern Skifahren, aber noch lieber bin ich bei euch heute.
Sehr schön. Ja, bei uns ist schön warm.
Schaut, ein Politiker, er kann lügen.
Nein, nein, wirklich. Du weißt ja, wie das entstanden ist. Ich habe euch bei der Episode 1 angeherzelt und ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, wie ich von dir angeschrieben worden bin, magst du kommen? Und ich habe sofort ja gesagt.
Das freut uns, weil du bist ja selber ein Social-Media-Phänomen geworden.
Das ist ein Wahnsinn.
Ich finde diese Bezeichnung eigentlich beleidigend.
Ja,
weil ich kann ja auch kochen.
Ja,
ich bin ja nicht nur ein Phänomen.
Ja, ich weiß. Und ich habe ja schon bei dir essen dürfen mehrmals und du bist ein großartiger Koch.
Danke, ja, deswegen bin ich gekommen.
Ja. Ja. Nein, ernsthaft. Aber es ist halt noch einmal eine andere Kategorie, das Ganze dann halt auf Social Media zu präsentieren.
Ja, und das war, glaube ich, das waren, wie nennt man das, Zufälle, die aneinander sich gereiht haben, die wunderbar gelaufen sind. Ich war der Erste damals, ich habe ein bisschen einen Schmäh. Ich bin so wie du Stand-up, also Stand-up-Cuisinier, nicht Comedian oder sonst irgendwie. Aber bei mir geht ja alles aus dem Bauch heraus und das kommt halt einfach immer.
Zum ist Glück gegangen. Ist der Bauch so groß.
Ja, nicht? Entweder man ist schlank oder sieht auch gut aus. Wir beide das eindern.
Wir beide haben eine Wampen, das ist auch gut so.
Ich glaube aber auch, dass gerade jetzt unabhängig von Äußerem eine gewisse Uneitelkeit, ja, wenn man jetzt Leuten einem großen Publikum gegenübertritt, einfach gut ankommt. Ne? An Richard Lugner hast du nicht canceln können, egal was der von sich gegeben hat, ob das mit einem Zeitgeist was zu tun gehabt hat oder nicht. Ich glaube, das spielt dir auch in die Hände, wenn du frei von der Leber weg in die Insta- und TikTok-Kameras reden kannst. Hast du das Gefühl, dass du die Jungen jetzt besser erreichst?
Ja.
Also macht sich das auch im Lokal bemerkbar?
Es macht sich erstens im Lokal bemerkbar und der Ursprung dieser Sepp, was machst du Geschichte auf den Social-Media-Kanälen war ja Mitarbeiter zu finden. Und damals haben wir angefangen bei 4.000 oder so, hatte ich damals Follower und wenn du ganz hinunter scrollst und die erste Episode bei mir war der Jager-Tee, weißt du, wo mich der fragt, Sepp, was machst du und ich koche in der Küche einen Jager-Tee, ja. Also wo du nur zweimal mit dem Teesackerl durchfährst, der Rest ist rum und Schnaps und ein bisschen Wasser und Zucker. und ich habe damit das mit einem Schmäh gepackt und wir haben gemerkt, also das bringt pro Nacht sozusagen 1.000 neue Follower.
Ja.
Dann haben wir gesagt, wenn wir 15.000 haben, fangen wir an, Mitarbeiter zu suchen. Ja, es ist aufgegangen. Es ist lustig und es macht mir Spaß. Also das ist einfach jeden Tag das irgendwie zu spüren, ist gut. Wir drehen nicht jeden Tag, wir drehen 20 Reels circa an einem Tag, meistens an einem Samstag. Und ich weiß aber nie, was ich mache. Also ich fange immer in der Früh an, für meinen hinter der Kamera, der braucht eine Eierspeise und dann fange ich an, dann kommt der erste blöde Spruch und dann mache ich mir das Kühlhaus auf und dann schaue ich, was ich drinnen habe. Und so ist das einfach halbwegs authentisch. Ne? Also es ist nicht statisch, nicht so wie die Pinzettenprinzessinnen, dass man jetzt so einen Streberteller macht oder so, sondern niederschwellig irgendwas kochen.
Du hast dich ja aus der hohen Gastronomie zurückgezogen, um das Feld deinem Sohn zu überlassen, machst jetzt auf sehr, sehr hohem Niveau bodenständige Gerichte. Wie ich sie mir eigentlich überall wünschen würde. Weil zum Beispiel ein gutes Beuschel irgendwo zu kriegen, ist mittlerweile sehr schwierig.
Ja, weil es arbeitsintensiv ist. Weil du ein gutes Know-how brauchst. Und ja, das ist, es ist sehr überheblich, wenn ich sage, ich bin der Schutzpatron der Wirtshäuser. Aber ich will, dass die Wirtshäuser in Zukunft gibt. Und ich will, dass das Bewusstsein bei den Menschen für die Wirtshäuser wieder da ist. Weil nur High-End oder nur Low-Budget, wie den Schachtel wird, das geht nicht. Wir fühlen uns in die Wirtshäuser wohl. Und du bist ja, oder ihr seid Wiener, ihr lebt in Wien, ja. Ihr seid da privilegiert. Also am Land tust du echt schwer.
Ich krieg das mit in Niederösterreich. Also Wirten sterben gibt's allen Orten, das glaube ich.
Das Gasthof zur Post wahrscheinlich, ne? Und dann vielleicht nur
ein Kirchenwirt. Wie ich bei eurer Episode auch festgestellt habe, wie sie inbrünstig, stolz über euren Metzger gesprochen haben. Ja. Also gibt's wenigstens noch einen Metzger.
Ja. Auch nicht mehr lang, fürchte ich, weil der sucht auch händeringend nach einem Nachfolger.
Oder keine Kinder?
Ich glaube, die interessiert das so nicht.
Die sind Influencer.
Die sind Influencer, ja. Oder machen einen Podcast.
Ah, verstehe. Ja, es gibt überall einen Schlaumeier und einen Arbeitsmeier. Ne? Wenn der Arbeitsmeier nicht vorhanden ist, machen die Schlaumeier das, was sie wollen. Ja.
Mhm. Du bist auch politisch engagiert. Wie bringst du das unter einen Hut, Wirt zu sein und Nationalratsabgeordneter?
Ich bin Nebenerwerbspolitiker.
Klug?
Ich bin hauptberuflich Unternehmer. Ich bin Wirt. Und wäre ich jetzt zum Beispiel Fleischhacker oder wäre ich Installateur, dann würde das nicht funktionieren, weil ich immer von Montag bis Freitag ein Geschäft habe. Bei mir lässt sich das in meiner Branche lässt sich das gut verbinden mit der Politik, weil ich dann ein Geschäft habe, wenn die Politik Pause hat. Das heißt jetzt nicht, dass alle Politiker dann am Wochenende zum Wirten saufen gehen.
Sollten sie vielleicht.
Ja. Sollten sie vielleicht. Aber im Grunde genommen kann ich das gut vereinen. Und Wochenenden, Ferienzeiten und so. Ich will einfach, jeder von uns, der hier an dem Tisch sitzt, der hier zuhört oder so, kann einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. In meiner Überheblichkeit und in meiner universellen Ausstrahlung glaube ich, dass ich in der Politik einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Gesellschaft ein bisschen besser wird.
Ja.
Ach, ja.
Ja, den Glauben kann und will ich dir nicht nehmen. Es gibt auch Leute, die andere Sachen glauben, die ich für absurd halte. Also bitte.
Zum Beispiel?
Den lieben Gott oder
ja,
so sagen wir
ja. Ja, das ist ein Eindanz, nicht? Natürlich. Ja, aber,
wenn man das glauben will, gerne.
Na, aber wenn es um so in Situationen geht wie Spaltung der Gesellschaft oder Diskussionen, weil du auch aus dem Kunst- und Kulturbereich kommst, zwischen Volkskultur und Leitkultur, da muss man einfach was machen.
Ja, gebe ich dir recht. Du hast deinen Betrieb an deinen Sohn übergeben. Hast du da hin und wieder Phantomschmerzen?
Überhaupt keine.
Nicht?
Ich habe nur Geldschmerzen.
Ich hoffe, das wird jetzt abgefedert durch das Nationalratsabgeordnetengehalt.
Das ist die andere Seite, man braucht ja auch dann, wenn der in den Betrieben ist, wenn man nicht da ist.
Ja, natürlich. Also das ist wahrscheinlich ein Nullsummenspiel.
Ist wurscht. Es ist eine Gaude. Ich habe Spaß dran. Ich habe an diesen Seiten Spaß daran.
Okay.
Ja, ich meine, wenn du sagst Geldschmerzen, ich meine, wenn man sich anschaut, was so Spitzenköche weltweit so machen, weiß ich nicht, sie verkaufen Bücher, gut, das machst du. Sonst könntest du doch irgendwie eine Pfanne herausbringen oder so.
Ja, ich versuche das natürlich auch über Dinge, die Menschen nachfragen, sag mal, welche Messer nimmst du her oder welche Schürzen nimmst du her oder diesen sogenannten Sepplöffel. Versuche ich natürlich auch zu verkaufen, aber das ist nicht der Hauptgrund. Also
du hast mir erzählt, dass eine Frau dich angesprochen hat, die dir sehr dankbar ist. Mhm. Dass du diese Videos machst, weil ihr Mann jetzt plötzlich kocht.
jetzt anfängt zu kochen und der ist auch schon mindestens 15 Jahre in der Pension gewesen. Also da kann man immer sagen, kochen macht sexy, reißt dich zusammen.
Das heißt, du hast jetzt schon einen gesellschaftlichen Impact mit deinen Videos.
Ja, nicht nur.
Freut dich das, wenn die Leute daheim kochen oder sollen die lieber zu dir ins Wirtshaus?
Nein, die sollen euch kochen, weil wenn sie kochen und wenn sie einkaufen und wenn sie sich nicht Fertiggerichte kaufen, dann spiegelt das auch das wieder, dass das Lebensmittel eine Wertigkeit hat. Ja. Dass beim Metzger gut was, das was kosten darf, ein Beirat oder ein Rostbraten, damit ich einen Rostbraten machen kann, damit ich zwar gute Lebensmittel kaufe, die der Fleischer auch selber aussucht, die er dann seinen Kunden verkauft und dann ist er halt nur einmal in der Woche Fleisch. Aber das ist der Ursprung dessen, warum ich das mache, damit ich nicht immer meinen Schnitzelpreis rechtfertigen muss.
Ja.
Verstehst du? Und das ist, das hat mich zum Choleriker, aber hat mich natürlich aggressiv werden lassen, weil jeder sagt, der Wirt ist so teuer. Das ist nicht der Fall.
Ja.
Gibt's eine Geschichte, die du uns erzählen kannst von einem Gast, ohne seinen Namen zu nennen, der sich vielleicht einmal bei dir daneben benommen hat? Irgendeine lustige Geschichte, die du mit uns teilen willst.
Da kommt der Society-Podcast aus uns heraus.
Was hast du recherchiert?
Ich sage nur so viel, der kaiserliche Geheimdienst funktioniert auch in Salzburg. Wir werden keine Namen nennen. Wir wollen ja niemanden denunzieren. Aber gibt's eine Geschichte, wo du dir denkst, na, die könnte ich jetzt teilen, ohne dass man da draußen weiß, wer das war, aber die lustig ist?
Es gibt mehrere Geschichten.
Ich weiß.
Haus. Nein, wie lange haben wir Zeit?
Eine Dreiviertelstunde.
Ganz einfach. Also ich war damals ein sehr junger Koch. Mir war der Erfolg sehr wichtig, die Anerkennung sehr wichtig. Also dieses Haubenthema. Und ich kann mich noch genau erinnern, ein Freund von meinem Vater, die haben wieder Freund eingeladen. Und mein Vater hat eigentlich nichts anderes interessiert als sein eigener Wein, der Grauwanatsch. Und dieser Herr aus Wien, der war von der Atomkommission, der hat ihn dann einmal Nachmittag auflaufen lassen und hat gefragt, welchen Champagner haben wir? Dann ist mein Vater, weil er nichts anderes kennt hat, als wie ein Grauwanatsch zu mir in die Küche reingekommen, hat er gesagt, welchen Champagner haben wir? Dann habe ich gesagt, frag einen Schuller und lass mich in Ruhe. Der ist wieder rausgegangen und hat ihm gesagt, alte Reserve und so. Dann hat er gesagt, nein, trink dein Bier. Aber das war die Vorstufe. Die nächste Stufe war jene, dass beim Abendessen alles in Ordnung war. Es hat Kalbstelze gegeben und ich weiß es noch genau. Es hat Kalbstelze gegeben und eine Kohlrabi-Suppen. Und danach, da durfte man noch an der Bar rauchen, kam ich aus der Küche raus, hab mir Wasser geholt. Es war wirklich nur Wasser. Und der sitzt dort und sagt, das Essen war scheiße. Und in dem Moment kommt mein Vater vom Häusl rauf, riecht sich gerade einen Hosenträger und ich sag, du, der hat gesagt, das Essen war scheiße. Und er sagt, was? Weil er nicht schon vorher sozusagen provoziert hat, ist hinter dem Bankel, wo der gesessen ist, da war die Rezeption, das hat er nicht gesehen, also ist er umgegangen, hat den Gummi angeholt, hat wieder Retour gemacht auf der Fährschnurmdraht und hat ihm rücklings volle Karacho den Gummi über den Schädel geschmissen und gesagt, lass das, du Arschloch, und jetzt schleich die raus. Und er hat nicht mehr im Haus schlafen dürfen. Seine Frau hat aber gesagt, ich schlafe da, du kannst im Auto schlafen. Der hat in der Nacht im Auto geschlafen. Damals konnte man ja noch nicht so recherchieren wie heute. Heute tut man, da fragt man Dr. Google, wer ist der und der. Er war dann eine ziemlich hochgestellte Person in Österreich. Und am nächsten Tag, mein Vater hat ihn noch immer nicht kennt, hat seinen Rausch faktisch, hat sich kalibrieren müssen in der Früh mit einem Stützpilz, also einem Reparaturseil, und hat in zwei Bissen seine Wurstsemmel runtergeschlungen und hat den da hinten auf dem gleichen Platz wieder sitzen gesehen. Und dann hat er noch gesagt, das Arschloch ist noch einmal da. Also, ja, das war früher. Aber dazwischen gab es noch andere, ich weiß, du willst anderes hören, aber beide sind jetzt schon unter der Erde. Mein Zeuge ist vor 14 Tagen gestorben. Also das kann ich jetzt erzählen. Aber es gibt schon andere Begebenheiten, die sehr lustig sind. Ich weiß jetzt nicht, auf was du anspielst.
Naja, such dir eine aus.
Na, jetzt vielleicht fällt mir dann noch eine.
Okay. Na, aber das erklärt jetzt die Geschichte, die du über deinen Vater erzählt hast, erklärt es ein bisschen deine Persönlichkeitsstruktur. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr geerbt von deinem Vater, als das selbstbewusst ist.
Nein, ich bin nicht so impulsiv. Ich bin sowas von geschmeidig und langsam. Nein.
Ich weiß noch, dass ich habe dich kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Aber ich war mit dem David Schalko damals in Bad Gastein.
Und da auf der Bellevue-Alm.
Genau, auf der Bellevue-Alm. Und der David hat dich damals schon gekannt. Ich habe dich noch nie persönlich getroffen gehabt. Und ihr beide unterhaltet euch. Und ich war gerade am Weg zur Bar. Und du sagst zum David, ja, was mache ich in Wien? Ich habe ja da alles, was ich brauche. Und ich klopfe auf deine damals noch imposantere Wampen und sag, ja, offenbar viel zu viel. Und da hast du mir dann doch ein paar Watschen angetragen.
Ja, damals warst du auch noch nicht so bekannt und ich habe gewusst, dass du mich ankommst.
Ich war nicht bekannt. Da war der Kaiser gerade wöchentlich im Fernsehen.
Nein,
jetzt bin ich unbekannter, als ich damals war.
Nein, gebitte, du bist eine Größe.
Ich bin ein Trottel.
Ja, das sind wir alle zwei Trotteln. Ich bin halt nicht so ein großer Trottel wie du. Aber es ist schon so, dass ich unter dem Prinzip erzogen wurde, und das stimmt auch, ein Wirtshaus ist ein Wirtshaus und kein Gasthaus, weil im Wirtshaus schafft der Wirt da. Und diese Linie muss man schon durchziehen.
Ich komme ja auch aus der Gastronomie.
Ich weiß.
Und ich habe gelernt, der Gast ist König, aber wir sind Kaiser. Und wenn du dich jetzt fragst, warum die Sendung so heißt, wie sie heißt.
Ja, na, du hast du musst ja eine gewisse Philosophie vorgeben und du musst irgendwie schauen, dass das alles im Lot bleibt. Aber du musst ja nicht alles gefallen lassen.
Nein, natürlich nicht.
Und waren da auch eine auf die Wampen, weißt du, ich bin ja auch ein bisschen ein eitler Mensch.
Nein, jetzt hör auf.
Ja.
Wäre dir das aufgefallen?
Nein. Ja.
Nein, uneitel und Gelassenheit.
Ja, total. Die Gelassenheit in Rheinkultur, nennt man das. UNESCO-Kulturerbe für Gelassenheit, Schellhorn.
Nicht einmal deine schärfsten Kritiker können dir vorwerfen, dass du uneitel bist.
Ja.
Wenn man dir mit Begriffen kommt wie Work-Life-Balance, kannst du damit was anfangen?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe früher, ich muss aber zugeben, ich habe bis vor kurzem, bis vor 3 Jahren immer gesagt, der ist ein Burnout. Dann habe ich gesagt, Burnout, für das habe ich gar keine Zeit.
Ja.
Es kommt dann schon in dein Alter, wo du irgendwo einmal schauen musst, geht sich das alles noch aus oder geht sich das nicht aus? Ich gebe ganz ehrlich zu, ich muss erst lernen, mit meiner Freizeit umzugehen, wenn ich eine habe.
Okay.
Aber ich beschwere mich nicht über das, was ich mache, weil ich habe mir selber ausgesucht. Also ich bin weder irgendwo hineingestoßen worden oder sonst irgendwas, Außer damals in den Betrieb, weil das sauteppete Wort von meinen Eltern gefallen ist, wir machen alles nur für euch. Also dieses erzkatholische Schuldgefühl, das hat mich schon sehr geprägt.
Das heißt, dieses Kreuz trägt
ja,
man dann.
Ja, irgendeiner muss die Verantwortung weitertragen. Klar. Damals bin ich hineingestoßen, aber dann habe ich mir selber meinen Weg gesucht und es ist überhaupt nicht schwierig oder sonst irgendwie. Ich habe meinen Spaß. Ich hätte viel lieber Spaß.
Ja, das sieht man schon. Also wenn man deine Videos sieht, dann denkt man sich schon, dieser Mann geht nicht arbeiten, der geht leben. Und du machst das mit wahnsinnig viel Hingabe und das macht dir offenbar wahnsinnig viel Spaß, was du tust.
Ja. Ich wäre gern Schauspieler.
Wirklich?
Ja.
Warum hast du es nie verfolgt?
Weil ich ein Volltrottel bin? Nein, weil ich merke mir keine Texte. Ich kann das nicht. Ich kann auch nie overlesen. Ich muss mir immer ein Konstrukt zusammendenken, wie das funktionieren kann, wenn ich Reden halte, wenn ich zum Beispiel die Grobrede selbst von meinem Zeuger halten muss. Das war ein Kabarett und das finde ich gut. Es muss immer ein gewisser Touch von Amüsement dabei sein. Aber ich wäre das gern geworden, weil ich, weil ich so vernarrt bin, auch in all diese Thomas Bernhard-Stücke. Und das damals zwar eine Gesellschaftskritik war und eine Kritik an dem System, nur heute ist es ja dann schon wieder lustig.
War es damals, glaube ich, auch.
Für manche.
Ja.
Schade, dass ich damals bei den Lustigen nicht dabei war.
Kommt daher diese Affinität für Künstler? Ich weiß zum Beispiel von einem Kollegen, dass du halt auch deine Location als Schreibklausurplatzerl zur Verfügung stellst und dass du da nicht das verrechnest, was du verrechnen könntest oder solltest, dass du quasi privat Kunstförderer bist, indem du sagst, komm zu mir, da hast du ein Zimmer, ich mache da was zum Essen, schreib bei mir, denk noch.
Nicht deswegen, weil ich Schauspielerei oder meine Affinität für Kunst und Kultur war immer jenes, wenn du in ein Theater gehst, wenn du ein Bild an der Wand siehst, dann reißt du das Hirn auf, wenn du das reflektierst. Du musst immer mit dem Gesprochenen, mit dem Gesungenen oder mit dem Gemalten, Hergestellten auch dich auseinandersetzen. Ich habe sehr früh zum Sammeln begonnen. Ich war nie aufs Materielle aus. Ich hab am Anfang kein Geld gehabt. Ich habe immer Essen gegen Bilder getauscht. Ich habe viel gekocht, viel Schweinsbraten gekocht und habe dafür was gekriegt. Mit 18 habe ich begonnen, sozusagen Kunst zu sammeln und einzutauschen. Und dann ging es in der Positionierung des Hotels. Warum bist du ein Hotel? Für was stehst du da? Und so. Und ich habe mir immer gedacht, bei mir muss das genauso das Hirn aufreißen. Also diese Sinnstiftung, diese drei Säulen. Essen, warum isst man was? Also Regionalität, bla bla bla, der ganze Schmuss. Kunst und Literatur. Und wir haben ein eigenes Haus gegenüber von der Straße, das sozusagen, wir nennen das, die Autorenwohnungen, wo ich mir dann gedacht habe, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die werden ein bisschen zu wenig gehätschelt. Die Tanzschwade, die kriegen so Literaturpreise mit 3.000 Euro oder ja. So. Wir stellen denen eine Wohnung zur Verfügung. Ein Stipendium hat es damals geheißen. 2 Monate, ohne irgendeinen Leistungsnachweis, einfach da zu sein, sich zu erholen und nachzudenken. Goldegg ist immerhin der schönste Arsch der Welt. Da passiert sonst nichts. Da ist wirklich nichts. Und die Literaten haben sie da aufhalten können, haben dann ein Stück schreiben können, aber nicht müssen und durften sozusagen trinken und essen, Kost und Logis frei, ne? Nennt man das. Es ist immer gut gegangen bis auf den Klavinic.
Was war da, mit dem?
Naja, da haben wir dann überlegen müssen, ob wir das noch weiter uns leisten können, weil bei der Sauferei damals noch, da ist... Das ist ein bisschen, aber der Thomas, ich liebe ihn nach wie vor und waren viele junge deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
Auch Kabarettisten.
Auch Maler, weil es gibt ein kleines Atelier, also bildende Künstler da und das hat ja dann auch, war ja nicht so blöd, weil die sind ja dann da umgegangen und sind da drüben um und um gesessen. Andere waren Arschlöcher und haben gesagt, lass mich in Ruhe. Also nicht Arschlöcher, denen ist das alles am Arsch gegangen. Nicht Arschlöcher, sondern die wollten für sich sein und sich nur verpflegen. Und andere haben das Leben da drüben genossen und das hat mir alles irgendwie in meiner Positionierung auch geholfen. Also das war mein Eigennutz. Aber dennoch ist es wichtig, glaube ich, dass Kunst und Kultur, dass wir den Kunstschaffenden auch von privater Seite Angebote machen, damit sie sich in diesem Land wohlfühlen.
Weißt du von Romanen, die entstanden sind? Aufgrund oder mit Hilfe dieser Stipendien?
Ja. Die Wea Kaiser hat einen Großteil ihres zweiten Romans nach Blasmusik Bob geschrieben. Der Nikolaus Mahler hat die Bernhard Zeichnungen gemacht für dieses Buch Alte Meister. Der Thomas Maurer hat sein Kabarettstück nochmal überarbeiten können. Der Andreas Meyer hat ein ganzes Buch geschrieben. Wer war noch? Valerie Fritsch war damals sehr im Kommen und erstaunlicherweise waren das alles Weiterempfehlungen. Und das hat der Thomas Glavinitsch damals so gemacht. Der
Mundpropaganda.
Thomas, Mundpropaganda. Ja. Und ich habe immer, und die Eva Menasse. Also ich habe immer wieder Angebote geliefert, die auch so angenommen wurden und die hatten ihre Freiheit.
Ordentlich. Sag, wie kommt man mit 18 auf die Idee, wird Kunstsammler?
Also nein, nicht so. Also mir hat Kunst gefallen. Mir hat okay. das, mich hat das angewidert. Ich bin ja Hotelfachschule gegangen. Mir hat das angewidert, in Hotels zu sein, wo die Bibliothek der verlassenen Bücher, der zurückgelassenen Bücher, weil mir hat das angewidert, wenn du so billige Imitate an der Wand hast. Also das hat was mit Wertigkeit zu tun. Und ich bin ein leidenschaftlicher Leser. Und ich habe gern viel Zeitungen und viel Bücher um mich. Und so haben wir dann eine großartige Bibliothek aufgebaut, die wirklich sensationell ist, der deutschsprachigen Literatur, auch in Zusammenarbeit mit dem damaligen Cheflektor von Bernhard, dem Raimund Fellinger, der mir wirklich in dieser Hinsicht viel zu verdanken hat. Der hat mich sehr gut beraten.
Wow.
Ah, so. Und dann hängst du natürlich, dann denkst du, das Büdel kann ich mir jetzt nicht leisten. Wie tue ich da?
Ja.
Und so ist es gewachsen. Dann ist der Betrieb in Salzburg dazugekommen. Dann durften wir oder dürfen wir noch heute von einem ganz bekannten Galeristen, also Österreich, weltweit, catern. Und da interessierst du dich dann natürlich für Kunst und Kultur.
Ja. Du hast ja beides erlebt, nicht? Die hohe Küche, das Kochen für, auf Michelin-Stern-Niveau.
Noch nicht. Hat's nicht gegeben.
Hat's nicht gegeben, aber sagen wir Haubenniveau. Ja, also
Dankeschön.
Du hast ja beides gehabt, nicht? Ja. Diese Haute Cuisine und diese Wirtshauskultur.
Ja.
Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, den man da treibt, um Haute Cuisine herzustellen. Das ist ja wahnsinnig personalintensiv. Mhm. Und jetzt sagst du, das Goldeck ist da wirklich eher weit vom Schuss, nicht? Das kann man mögen. Aber ist es nicht wahnsinnig schwierig, dann Leute zu motivieren, dort zu arbeiten?
Das stimmt. Also, ich weiß ja nicht, wie du in die Gastro hineingeraten bist, aber meistens ist man dann
familiär. Wenn
man, ja, auch familiär. Und dann geht man irgendwo hin, wo einfach auf die Nacht auch ein Nachtleben ist, wo man irgendwie so als junger Mensch auch was erleben kann. Also, junge Köche zum Beispiel.
Ja.
Wenn ich ihnen, und das war früher so, wie sie gefragt habe, warum wollen Sie jetzt nach Goldeck? Ja, weil er was lernen will und so. Und dann sage ich, sage es Ihnen gleich, Sie haben keine Möglichkeit zum Geld ausgeben. Sie dann da arbeiten, schlafen, weil es gibt sonst nichts. Höchstens, Sie sitzen im eigenen Wirtshaus. Dann habe ich gesagt, na super. Und es wird Ihnen dann doch zu Vater, stimmt, dass man im Tourismus, in der Gastronomie auch was anderes erleben will als nur Arbeit. Und es ist eine Mehr, dass man nur der Arbeit nachgeht. Das war der Grund, warum Sepp, was machst du, gegründet wurde. Aber es ist schon so, junge Menschen sind jetzt, es gibt jetzt viele Bewerbungen auch bei mir für die Küche. Die Hälfte davon will halt einfach mit mir Gaudi haben, weil ich wirklich ein lustiger Typ bin. Man glaubt es nicht.
Doch, man sieht das schon.
Ich naja.
Schon wenn man den Namen Schellhorn hört, in der Politik, muss man nachfragen, welcher. Du hast einen Bruder, der ebenfalls politisch aktiv ist. Wie ist dein Verhältnis zu ihm?
Wir haben kein Verhältnis.
Das klingt jetzt nicht so gut.
Nein, wir haben sehr früh begonnen. Also wir waren gute, harmonische Brüder. Wir haben, wenn wir gestritten haben als Kleinkinder oder als unter 10-Jährige und geschobelt haben, also die Haarwurzeln ausgerissen haben und unsere Mutter uns dann die Geschichte von Kainer Nabel erzählt hat, haben wir die Decke über den Kopf gezogen und haben gemeinsam gelacht darüber. Also wir haben uns wirklich gut verstanden. Es ist natürlich so, dass wir, und das ist das Schöne an einem Wirtshaus, sehr politisch aufgewachsen sind. Also früher die Stammtische von meiner Großmutter, während die Frauen in die Kirche gegangen sind, sind die Männer bei uns in der Stunde gesessen und haben viel gehandelt und haben dort gestritten und über die Nazizeit gestritten und wer ist jetzt schuld zu was. Und Goldeck ist ja auch ein sehr geschichtsbehafteter Ort. Also da ging's dann schon rund und da haben wir alle all das kennengelernt. Also das heißt, wir beide sind sehr politisch und freiheitsliebend aufgewachsen. Es war halt dann so, dass er ist interessenspolitisch aktiv, er ist nicht in einer Partei, sondern er hat damals zu mir gesagt, das war 2014, wie ich in den Nationalrat nachgerückt bin, jetzt kennen wir nicht mehr so viel, reden miteinander, weil er muss die Äquidistanz pflegen. Und ich habe das akzeptiert, aber das war dann nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist wie immer bei solchen Konflikten, dass man zu wenig spricht, dass die ältere Generation, unsere Eltern, auch zu wenig mit uns beiden kommuniziert haben. Ja, das ist so.
Und aber das wäre schon wie, weil du Oasis gesagt hast, Tom.
Ja.
Die haben ja eine Reunion geschafft. Und wenn Oasis eine Reunion schafft, dann muss es doch möglich sein, dass die Shellhorns auch miteinander reden.
Wenn man das möchte.
Ja, ja, natürlich können immer zwei dazu, aber es ist ja kein Verbrechen. Wir sind weder der Dornauer Schorsch, der mit der Waffe einen Hirsch geschossen hat, obwohl er keinen Waffenschein gehabt hat. Also wir haben kein Gesetz gebrochen.
Nee, das weiß ich schon. Nur wäre es denkbar, dass ihr euch auf neutralem Boden bei einem Beuschel und einem Seidel zusammensetzt?
Oder hier im Podcast.
Oder natürlich. Hier im Podcast, ja.
Da muss man nicht lange darum herumreden, aber man kann offen sagen, das ist eh hinlänglich bekannt, dass wir nicht viel miteinander zu reden haben.
Ja, aber das kann man ja ändern.
Man kann, ne?
Und das muss man halt einer muss den ersten Schritt machen. Würdest du derjenige sein, der den ersten Schritt machst, oder?
Ich bin, wie du weißt, sehr harmoniebedürftig.
Und ich habe befürchtet, die Folge wird nicht lustig.
Sag, weil du gesagt hast, du wolltest ursprünglich Schauspieler werden einmal. Inwiefern muss man das als Wirt nicht eh sein?
Du musst kein Schauspieler sein, du musst authentisch sein, du darfst dich nicht verstellen. Du musst, ich hatte die Professur für die Verarschung am Telefon. Und zu meinem Leidwesen wurde dann das Handy eingeführt und mit der Rufnummernerkennung. Also ich habe das wirklich zur Perfektion beherrscht.
Erzähl, was hast du da gemacht?
Ja, ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, wo mein Bruder damals und ich, heute kann man es erzählen, ist schon verjährt, aber wir sind als 16-Jähriger, haben das Auto von der Großmutter gestohlen und sind in die legendäre Almbahn nach Hinterteil gefahren. Das ist ca. 30 Kilometer entfernt und in der Früh und haben so viel gesoffen, dass wir ja den Frühverkehr, den Arbeitsverkehr mit hernehmen können, die uns praktisch in der Line nach Hause gezogen haben. Ja, weil die Polizei ja dann immer kontrolliert hat. Also wir haben wirklich viel Schindluder betrieben. Mhm. Auf alle Fälle, in der Bar hat es einen wahnsinnig großartigen Wirten gegeben. Er war halt eitel, sehr eitel. Und da hat es eine Rauferei gegeben und am nächsten Tag rufe ich wieder an und sage, ist alles okay, wir kommen halt auf Nacht wieder. Sagt er, ja, kannst du dir gar nicht vorstellen, was gestern passiert ist. Auf alle Fälle ein Raufhandel unter Deutschen. Und der hat am Mittag auch Geschäft gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und der hat immer selber gekocht. Am Abend war er der beste DJ und der beste Barman, aber Mittag hat er gekocht für die Skileute. Und ich allein koch. Und ich habe gewusst, er ist in Vollstress. Es war Februar, es war die Wiener Wochen. Mhm. Und ich rufe an und da steckst du dann so vor vier Schalten da rein und rufst um den ersten Stress um 12:30 und sagst, Inspektor Schweinberger, Herr Herzog, Ich habe heute Journaldienst. Ich bin eigentlich von der Landespolizeidirektion Salzburg, aber ich bin heute in Zoll und ich müsste jetzt zu Ihnen reinfahren, weil wir haben ja da eine Anzeige liegen. Was? Er hat gesagt, was? Und dann habe ich gemerkt und ich habe ihn einfach so in das Gespräch verwickelt und ich habe ihn nicht mehr auslassen und ich habe gewusst, wie der immer energischer wird und seine Schinkenflecken anbrennen und wie er hinten und ich so, bin schon wieder da, Herr Inspektor. Aufgrund er sehr sehr ernsthaft, sehr seriös wirkend und auch er. Und dann, nach einer Dreiviertelstunde, habe ich gesagt, ja, jetzt, Sie müssen mir halt eins versprechen. Der eitle Mensch. Ich verspreche Ihnen alles, Herr Inspektor. Ich verspreche Ihnen alles. Dann, also, Sperrstunde muss eingehalten werden. Selbstverständlich. Sie können sich gar nicht vorstellen, Herr Inspektor. Ich bin hier ein Dompteur von lauter Irren, ne? So. Gespräch dann beendet, aufgelegt. Am 4. Nachmittag rufe ich an und sage, was sagt eigentlich der Inspektor Schweinberger? Dann hat er gesagt, du Arschloch, und hat aufgelegt. 14 Tage, und das ist eigentlich die Pointe, 14 Tage später ruft das Finanzamt an und wirklich und sagt, Herr Herzog, wir haben eine Betriebsprüfung bei Ihnen angesetzt. Du Arschloch, du Wichser, glaubst du, ich habe nichts anderes zu tun. Und der gleich, und das war ihm so... Und früher...
Gibt's das Lokal noch?
Er hat's dann schon weitergeführt, Alter, unter anderen Voraussetzungen. Das war dann die Umsetzung der Registrierkasse.
Ah, ja.
Der gleiche, der Lois. Also das ist überhaupt die Sensationsszene schlechthin. Auch wieder der eitle Mensch, also im Wirtshaus. Bei dem, was ich jetzt übernommen habe, das hat früher auch Bierführer geheißen, in den 80er, 90er Jahren. Da gab's noch Klo und WC, also WC und Bad am Gang.
Mhm.
Ist heute übrigens eine Luxusform in Südtirol, aber damals gab's das da dort noch. Und es gab zwei sogenannte Suiten. In jedem Stock eine, im ersten und im zweiten. Und die wurden damals, das wurde echt lustig gemacht. Also denen hat man erspart, aufs Häusl zu gehen. Aber man hat einer einfach in den Raum ein Scheißhäusl reingestellt und so ein Plastikdusch in die Ecken. Auf alle Fälle, der Lois hat er geheißen, checkt ein, wir trinken, wir essen, wir trinken. Er verspürt das, das Bedürfnis, sich sanitär zu entspannen. Geht nicht in den zweiten Stock auf, wo er die Luxussuite bezogen hat, sondern in den ersten Stock, sitzt sie hin und kackt. Und wie er runterlässt, weil die Tür nicht zugesperrt war, sitzt ihm gegenüber ein deutsches Ehepaar, das klick, klick, die Nachtkastellampen schauen an.
Nein.
Und er schaut, das sind Episoden aus dem Wirtshaus. Und er ist hinaus und ist raus und hat denen einen Gestanken da lassen. Die haben sich zuerst nicht aufgetraut. So, solche Situationen spielen sich am Land da.
Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt Lust bekommen habt, in Salzburg Urlaub zu machen, rechnet damit, dass euch jemand in euer Schlafzimmer scheißt.
Nein, Sperrzimmer die Tür zu. Ich habe das auch früher nicht für möglich gehalten.
So kann
man's aber ich habe einige solche Episoden, kann ich euch sagen, die wollen wir jetzt nicht die Zuhörerinnen und Zuhörer langweilen. Aber meistens ging es darum, dass die Tür nicht zugesperrt haben und da haben sich unglaubliche Dinge zugespielt, auch im Hotel. Also in unserer
Was zum Beispiel?
Na, nicht schon wieder.
Ja, dann nicht.
Ja,
genau. In der Rubrik aus dem Nähkästchen.
Ja, aber das waren, wir haben von diesen eitlen Menschen und wir haben von diesen Telefonjokern, von diesen Jokes, Telefonjokes angefangen zu reden und das habe ich alles beherrscht und dann habe ich ein so guter Menschenbeobachter oder bin das nach wie vor, dass ich die Gestik und das Verhalten von Menschen sehr gut imitieren kann, glaube ich heute noch. Und das habe ich damals als junger Wirt, als junger Koch wirklich lustigerweise machen können.
Ja. Sonst, wie schaut's aus mit Zielen für die Zukunft? Soll alles bleiben, wie es ist? Hast vor, dich irgendwann Felder bewirtschaftend irgendwohin zurückzuziehen? Weiß nicht, das hat jeder so seinen anderen Traum, ne?
Nein, ich habe einfach eine Garde.
Ja.
Also ich will aber eine Garde haben, ich will am liebsten von meinem Chef in Ruhe gelassen werden. Das ist der Bankdirektor.
Okay.
Ich habe einfach eine Garde und solange es geht, geht's. Also. Ja. Es ist so von Zielen zu sprechen, es passiert eh noch so irgendwie. Aber man lernt schon im Alter eine gewisse Gelassenheit und ich will einfach am Lebensten jeden Tag einen Job machen.
Ja, ist dir das je passiert in der Vergangenheit? Weil es stimmt, was du sagst. Ja, wann hat man das schon im Griff, dass irgendwas wie geplant genauso über mehrere Jahre aufgegangen
ist? Nee. Selbst das jetzt ist nicht so geplant gewesen.
Nein, eh nicht.
Nein, selbst ja, das,
aber ein Highlight.
Sepp, was machst du, ist nicht geplant gewesen. Wenn Sepp, was machst du, war das jetzt nicht passiert, das wir und so. Also es ist alles, es ist aber lustig.
Ja.
Ich meine, manchmal ertappe ich mich wirklich dabei, denke ich mir, wo ist jetzt die Kamera? Das gibt's jetzt.
Ja.
Weißt du, also, dass du da verarscht wirst. Und ich liebe das. Ich ärgere mich nicht drüber. Ich habe einfach da eine Garde dabei.
Mhm. Und so durchstolpern und ich glaube, man muss sich auch träumen trauen.
Das ist überhaupt das Wichtigste.
Es klingt zu bochen, aber es ist einfach wahr. Also gewisse Dinge, die einfach einem so zufallen oder in den Schoß fallen oder die sich halt entlang des Wegs so ergeben, von denen hätte man sich einfach eigentlich nicht träumen traut. Und das ist, glaube ich, voll falsch.
Und das ist eigentlich das in aller unserer... Wir alle haben nebelige Tage, depressive Tage. Andere haben postalkoholische Depressionen. Ich habe ständig eine Depression. Und
ich habe immer präalkoholische Depressionen.
Wirklich? Dass uns das nicht passiert.
Prost.
Jetzt glaubst du, schreien sie jetzt wieder, weil wir Alkohol denken?
Nein. Also was ist der Unterschied zwischen Dummheit und Ignoranz? Weiß ich nicht, ist mir wurscht.
Ja, na, jedenfalls, es klingt so abgedroschen, aber geht's uns schlecht?
Meine Mutter sagt immer zu Silvester, also Neujahr, es soll uns niemals schlechter gehen als heute.
Aha.
Und das finde ich schön.
Ich habe von einem ganz berühmten österreichischen Politiker mal den Satz gehört, wie er auf der Terrasse gestanden ist und einen Champagner getrunken hat und gesagt, andere haben nicht einmal das.
Ich habe den unseren Bundespräsidenten kennenlernen dürfen.
Ja.
Das war vor der Wahl zum Bundespräsidenten und ich habe bei einer Sendung mitgemacht im ORF Königlberg und er ist gerade am Weg zur letzten Runde, Interviewrunde gegangen und vor einem Produktionsbüro geht er vorbei, er kennt mich, kommt zu mir und streckt mir die Hand entgegen, hat etwas zu mir gesagt, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Er hat zu mir gesagt,
das Schönste, was ich je gehört habe, ich sag's dir, wie es ist.
Ja, aber es so viele Geschichten, was man erzählen kann, was man so erlebt hat, auch als Wirt und natürlich auch als Schauspieler, als Kabarettist, also das, es gibt schon. Also, darum habe ich das damals so geliebt, dieses Format, echt fett. Ich habe mich angekugelt.
Dankeschön.
Nein, und das war sozusagen, da habe ich die, aber da habe ich nicht gewusst, wer du dann bist, wie du so unfreundlich und dick erschienen bist.
Meine Damen und Herren, wir führen das Gespräch im Privaten weiter.
Ja,
bei einer weiteren Flasche vielleicht.
Ja, vielleicht kriege ich jetzt die Watschen, die er mir damals versprochen
hat. Genau. Tausend Dank fürs Kommen, Sepp Schellhorn. Kauft sein Buch.
Ja. Danke euch, dass ich da sein durfte. Das hat wirklich, ich lach gern. Und ihr habt es mir sehr möglich. Danke.
Sehr gut.
Wenn ihr sein Buch nicht kaufen wollt, kauft's meines. Bussi Papa.
So, die Tür ist zu, jetzt habe ich kurz warten müssen, weil das muss ich heimlich machen, weil der Robert viel zu gut erzogen ist, um sowas zu machen. Ich mache Werbung. Wer den Robert als Kaiser vermisst, kann ihn nämlich im Dezember dreimal live in Wien sehen. Und zwar am 27., 28. und 29. Dezember im Globe Wien beim Wir sind Kaiser Jahresrückblick, wo auch der Rudi Rubinek wieder als Seifenstein dabei sein wird. Und ganz wichtig, das wird nicht im ORF ausgestrahlt. Das heißt, wer das sehen will, muss wirklich in person da live hingehen und sich ein Ticket kaufen und sich das anschauen. Der kaiserliche Jahresrückblick im Globe Wien am 27., 28. und 29.12. Und Tickets gibt's auf globe.wien und auf öticket.com.
Missing Link.